Es gibt gute Nachrichten. Ich bin wieder da. Von Covid-19 genesen, mit ein paar Resten in der Stimme. Mal gucken, wie es wird. Und viele andere haben es auch gehabt, sind auch wieder da. Das ist aber nicht die entscheidende gute Nachricht. Evangelium sagen wir auch, gute Botschaft. Die ersten vier Bücher des Neuen Testaments heißen so. Und ich stelle euch gleich eine Frage, bereitet euch schon mal vor. Ich wiederhole das dann für die Teilnehmer am Bildschirm. Jesus hat uns eine gute Nachricht gebracht vom Vater im Himmel. Und diese gute Nachricht geben wir weiter. Das wollen wir, das ist unser Auftrag für einen persönlich, aber auch als Gemeinde. Und in persönlichen Gesprächen, durch unser Handeln, durch Predigten oder auch schriftlich geben wir das weiter. Was ist die gute Nachricht? Es gibt gute Nachrichten. Und meine Frage ist, wie formulieren wir diese gute Nachricht so, dass sie verstanden wird? Also wenn dich jemand fragt, hey, du redest davon, dass du eine gute Nachricht hast, was heißt das denn konkret? Was bedeutet das denn? Was ist das, worauf wir vertrauen, wo wir unser Leben drauf bauen, wo wir sagen, das nimmt uns die Angst vor dem Tod, das hilft uns zum Leben? Und was ist diese gute Nachricht, von der wir wünschen, dass andere sie hören und ergreifen und danach auch ihr Leben ausrichten? Was ist das? Wie können wir antworten, möglichst kurz, wie können wir antworten, wenn jemand sagt, was ist denn das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Habt ihr Vorschläge? Sagt mal.
Was? Es gibt mehr als dieses Leben.
Es gibt mehr als dieses Leben. Hoffnung. Ist noch was? Matthäus 6, Vers 33. Du hast das anders formuliert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. So kennt. Sag noch mal, wie hast du es gesagt? Folge Gott. Ja, gib nur Gott und seiner Sache die erste Platz in deinem Leben, da bekommst du alles, was du brauchst. Genau. Habt ihr noch eine Antwort? Das habe ich nicht verstanden. Da. Ja, Befreiung von Schuld, genau. Entlastung. Jesus formuliert diese gute Nachricht so, wir könnten jetzt noch mehr sammeln, wir würden noch ganz viel Buntes zusammenkommen. Und ich lese aus Markus 1, Vers 15, also ganz am Anfang, als er loslegt, unter die Menschen geht und erzählt von dem, was der Vater im Himmel in ihm aufgetragen hat, was seine gute Nachricht ist. Markus 1, Vers 15. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das war nach Hoffnung für alle. Manchen ist der Luthertext geläufiger. Dort ist es so formuliert, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da haben wir es wieder, Evangelium, gute Nachricht. Also es ist eine Botschaft, die Rettung bringt. Rettung aus Gefahr. Wir leben dicht an der Küste. Ich weiß es auch von Urlaubserzählungen, also gegenüber dem Atlantik ist die Nordsee ja manchmal harmlos, aber sie ist auch gefährlich. Deswegen gibt es ja den deutschen Seenotrettungsdienst, weil Schiffe und Menschen immer wieder in Gefahr kommen und gerettet werden müssen. Rettung bedeutet, jemand ist vielleicht zu weit rausgeschwommen oder es ist Sturm oder das Boot ist gekentert und er schwimmt im Wasser und droht zu ertrinken. Und Rettung bedeutet, da springt jemand ins Wasser, der noch Kraft hat und holt ihn raus oder fährt mit dem Boot raus, um ihn, den Menschen dann, Frau oder Mann oder Kind, ins Boot zu ziehen und an Land zu bringen, damit er oder sie nicht sein Leben verliert, untergeht, ertrinkt. Und die Frage, die ich euch jetzt stelle, das ist jetzt eine rhetorische Frage, woraus müssen denn Menschen gerettet werden? Ein paar Sachen haben die Antworten schon gebracht. Welche gute Nachricht gibt es für ihr Leben und für ihre Rettung? Und die Frage ist, was suchen sie? Und ich denke, und das erfahrt ihr auch, dass viele Menschen nicht das Gefühl haben, sie müssten gerettet werden. Sie haben nicht das Gefühl, gleich gehe ich unter. Ihnen geht es gut. Sie haben einen Job und gehen zumindest davon aus, dass der einigermaßen sicher ist. Sie haben ein Haus vielleicht, ein gutes Einkommen, Freunde, die Nachbarschaft funktioniert. Und sie fragen, was willst du eigentlich? Mir geht es doch gut. Wieso redest du von Rettung? Und andere merken, dass die Wellen des Lebens über sie zusammenschlagen. Und sie kämpfen ums Überleben. Und man sieht es ihnen oft nicht an. Da kann jemand hier unter uns sitzen und sagen, ich weiß eigentlich nicht mehr ein und noch aus, aber niemand sieht es. Man sieht es nicht von außen. Nicht unbedingt. Manche merken es auch, sind so empfindsam für die Situation des anderen. Oder jemand kann sich nicht so gut verstellen und nicht so gut schauspielern und dann sieht man das. Also was kann das sein, das uns das Gefühl gibt, zu ertrinken und gerettet werden zu müssen? Und am besten spekulieren wir nicht darüber. Weil wir dann Antworten geben auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Am besten fragen wir die Menschen. Eine echte Frage, wie geht es dir? Wie läuft dein Leben so? Und nicht nur eine Begrüßungsformel. Und wir erfahren, wo die Wellen des Lebens über jemanden zusammenschlagen, wenn wir echte Fragen stellen und wenn wir zuhören und wenn wir uns wirklich interessieren. Wenn eben diese Frage, geht es dir gut, nicht einfach nur, hallo, schön dich zu sehen ist. Also es braucht echtes Interesse. Und dann erfahren wir, es braucht also Zuhören zuerst. Aber das, was wir auf jeden Fall sagen können und das von jedem Menschen, jeder Mensch sucht danach, wie kann mein Leben gelingen? Oder wie werde ich glücklich? Oder was auch immer, wie man das formuliert. Aber wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Und die einen suchen mehr Sicherheit und sagen, das ist ein gutes Leben. Und die anderen sagen, nee, ich brauche das Abenteuer. Aber alle suchen wir nach einem Leben, das gelingt. Wo wir am Ende des Lebens drauf zurückgucken und sagen, boah, das war gut. Das hat sich gelohnt. Ich hab mein Leben gelebt und ich habe viel Schönes erlebt. Das war übrigens ein Satz, wer das gehört hat, die Trauerfeier von Marcel, was er kurz vor seinem Tod mit 33 Jahren gesagt hat. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Und er hat es verstanden, auch sein Leben schön zu machen, aber er war schwerst behindert. Und er sagt kurz vor seinem Tod, ich habe ein schönes Leben gehabt. Und danach sehnen wir uns doch alle, oder etwa nicht, zurückzugucken und zu sagen, es war richtig gut. Jesus ist gekommen und sagt Folgendes, Jesus sagt uns, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das in Fülle. Nicht nur mal eben überleben, nicht nur vegetieren, sondern die Fülle des Lebens. Und Jesus und die Schreiber des Neuen Testamentes zeigen uns drei Hinweisschilder auf, wie wir in dieses Leben hineinkommen. Und wir konzentrieren uns in unserer Tradition, unserer Gemeinden häufig nur auf eins dieser Hinweisschilder. Und ich werde die heute nur kurz andeuten und dann geht es in den nächsten Predigten weiter. Heute geht es mir um den Ausgangspunkt. Und da brauche ich jetzt die Flipchart und jetzt gehe ich mal zurück. Ich hoffe, ich bringe dich nicht zu sehr durcheinander mit der Kamera. Also Gott und Mensch. Darum geht es. Gott am Anfang. Von den ersten Seiten der Bibel an wird deutlich, dass Gott schon immer existiert. Kein Anfang hat kein Ende, er wird nicht müde, er ist nicht irgendeiner Vergänglichkeit unterworfen, er ist einfach da. Und er ist nicht, Vorsicht, allein, sondern von Anfang an wird Gott schon auf der ersten Seite der Bibel in drei Wesensarten beschrieben. Da steht, Gott schuf die Welt und er sprach. Und am Anfang des Johannesevangeliums wird gesagt, das Wort wurde Mensch und das Wort ist Jesus Christus. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Von Anfang an wird Gott dargestellt als jemand, der in Beziehung lebt, der nicht einsam für sich alleine ist. Und das ist etwas, wo unser Hirn sich verrenkt. Wie ist das möglich? Man kann nur versuchen, es zu beschreiben. Gott ist einer, aber er zeigt uns in drei verschiedener, also auf drei verschiedene Weise. Und das, was interessant ist hier, sie sind einander zugewandt. Und es gibt keine Eifersucht unter ihnen, kein Neid. Sie sind unterschiedlich, aber einer dient dem anderen. Da ist Freude, da ist ganz viel Liebe, die fließt. Die alten Kirchenväter haben versucht, ein Wort dafür zu finden und sagt, Gott tanzt mit sich, miteinander. Das ist ein Tanz, eine Bewegung, etwas, das richtig schön ist. Da ist Dynamik, aber schöne Dynamik. Und Gott sagt, ich möchte in diesen Raum der Liebe, der zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist entsteht, da möchte ich Menschen reinholen. Die sollen davon profitieren. Liebe ist nie für sich selbst. Liebe hat immer den Drang, zu anderen hin und anderen was Gutes zu tun. Und Gott sagt, ich möchte in diese Bewegung der Liebe und des Lebens und wo ganz viel Friede auch ist, aber nicht schläfriger Friede, sondern dynamischer, da möchte ich Menschen reinholen. Und er sagt, lasst uns Menschen machen. Und uns, ne, auf der ersten Seite schon, lasst uns Menschen machen. Und er schafft den Menschen ihm ähnlich, also zu seinem Bilde. Wir tragen ganz viel Würde Gottes in uns. Und er schafft uns als Mann und als Frau. Und zusammen soll es Nachkommen geben, die wieder von dieser Liebe profitieren und sie geschenkt bekommen. Und sollen das leben, was hier gelebt wird. Das ist Gottes Gedanke, das ist Gottes Ziel. Und dafür hat er eine perfekte Umgebung erschaffen. Sie haben in Fülle zu essen, keinen Mangel. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Sie haben Aufgaben, sie dürfen kreativ sein. Sie leben nicht einfach in den Tag hinein, sondern Gott gibt ihnen die Aufgabe, uns diese Welt zu gestalten und es schön zu machen in dieser Welt. Er gibt einen Rhythmus vor von 7 Tagen. Also ein Tag soll dafür reserviert sein, über Gott zu staunen und zur Ruhe zu kommen. Das, was Erwerbsarbeit ist, darf einen Tag innerhalb von 7 Tagen auch ruhen. Ich weiß, ihr Landwirte habt da andere Herausforderungen mit. Da funktioniert das nicht so richtig. Und dennoch ist es auch eure Herausforderung, da einen Tag der Ruhe zu gestalten, wo nur das gemacht wird, was Tier und die Tiere am Leben hält. Und so geht es auch anderen. Also es gibt natürlich Berufe, die müssen sonntags arbeiten. Auch da gibt es die Herausforderung, einen Tag der Ruhe zu genießen, wo ich staune über Gott. Und auch da in dieser Situation, die Gott geschaffen hat und die vollkommen ist, und gibt es mit diesen beiden Menschen am Anfang einfach nur Gutes. Es gibt ein gutes Klima. sie brauchen keine Kleidung und brauchen keine Angst haben, dass die Sonne sie verbrennt. Es ist optimal. Sie frieren nicht. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Konkurrenz, es gibt keinen Neid, es gibt keine gegenseitigen Vorwürfe und Beschuldigungen. Es gibt kein sich verstecken und etwas verheimlichen müssen. Also sie schämen sich nicht, steht dort. Mann und Frau unterstützen sich gegenseitig, sie ergänzen sich und zusammen sind sie unterschiedlich, aber doch gemeinsam unterwegs, diese Welt zu gestalten. Und dann, habe ich gerade schon gesagt, ob sie Nachkommen haben und diese Liebe weitergehen. Es gibt dann als ganz normales Geschehen innige Gemeinschaft mit Gott, ganz vertrautes Miteinander. Es steht da, dass Gott kam in den Garten und kam auf sie zu. Und sie hatten keine Angst vor Gott. Sie empfingen seine Liebe und liebten ihn. Und es herrschte vollkommener Friede und vollkommenes Glück. Und jetzt kommt das Aber, und manche von uns kennen das. Der Mensch vergisst, dass Gott der Schöpfer ist. Und er selbst nur Geschöpf. Er vergisst, dass Gott nicht nur den Anfang geschaffen hat, sondern auch die Welt erhält. Und dass er dafür gute Regeln gegeben hat, wie diese Welt erhalten wird und wie die Beziehungen funktionieren unter uns. Aber der Mensch will unabhängig sein, will sich eben den Regeln Gottes nicht unterordnen, will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Der Mensch glaubt den Stimmen, die ihm einflüstern, dass er selbst gut genug ist, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und dass Gott einen begrenzt und dass er etwas Gutes für uns vorenthält. Und Gott hat uns ja tatsächlich mit Möglichkeiten ausgestattet, diese Welt wirklich gut zu gestalten. Und was zu leisten, was aufzubauen, was richtig Gutes zu machen. Unabhängig von ihm verlieren wir aus dem Blick, wozu er uns mit Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet hat. Nämlich es in dieser Welt, aus dieser Welt einen schönen Ort zu machen und Beziehung und miteinander zu gestalten, einander zu segnen, einander zu dienen, einander Retter zu sein, Retter zu sein. Und wir stehen ständig in der Versuchung, zuerst und vor allem für uns selbst zu sorgen. Was dient mir? Was tut mir gut? Bestenfalls noch unsere Familie und vielleicht noch unsere Freunde. Und sagen, das ist meins. Das teile ich nicht. Und was auch kommt, du bist schuld, wenn es mir schlecht geht. Und auch die anderen sind schuld und wir gehen aus der Gemeinschaft mit Gott raus, wir gehen von ihm weg. Das ist die Bewegung, in der wir uns befinden. Wir gehen von Gott weg. Und manche sagen, ja, kann ja sein, dass es Gott gibt, aber interessiert mich nicht. Also mindestens Interesselosigkeit. Und dadurch entsteht ein Bruch zwischen Gott und Mensch. Und dann tut sich hier eine Schlucht auf. Der Mensch hat angefangen, Gott zu misstrauen. Er hat Zweifel zugelassen daran, ob Gott wirklich gut ist. Ob er es wirklich gut meint mit mir. Und der Mensch hat in diesem Zweifel die Gegenwart Gottes verlassen. Und jetzt sagt Gott, dein Wille geschehe. Das ist Gottes Aussage und Urteil über uns. Dein Wille geschehe, wie du willst. Dann ohne mich. Dann getrennt von mir. Und das Problem ist, egal was jetzt passiert, es gibt kein Zurück zu Gott ins Paradies. Der Mensch ist nicht in der Lage, diese Beziehung wiederherzustellen. Und die Folgen sind katastrophal. Das Vertrauen zwischen den Menschen wird brüchig. Sie schämen sich voreinander. Sie müssen sich also auch voreinander verstecken, Masken aufsetzen, nicht zeigen, wie sie wirklich sind. Sie brauchen plötzlich Kleidung. Sie haben Angst vor Gott. Sie werden neidisch aufeinander, fühlen sich zurückgesetzt. Und dann passiert der erste Mord und das zwischen Brüdern. Und Gott ist nicht ganz weg. Also die innige Beziehung ist weg, aber Gott redet weiter zu Menschen, die nach ihm fragen und die ihn suchen. Und dennoch ist dieser Bruch da. In uns allen ist diese Sehnsucht nach vollkommener Liebe und nach vollkommenem Frieden. In uns ist eine Leere, ein Loch in jedem Menschen, wo wir versuchen oder dass wir versuchen, mit allen möglichen Mitteln zu füllen, mit Beziehung, mit Geld, mit Karriere, mit Sex, mit einem verzweifelten Kampf um Anerkennung und gesehen werden, mit einem Kampf um Liebe, mit Süchten, die uns kurzfristig ein gutes Gefühl verschaffen. Aber das Loch bleibt. Im Grunde sind das alles Versuche, in diesen ursprünglichen Zustand zurückzukommen, des Friedens, des in einem positiven Sinne Zufriedenseins. Eine unkomplizierte und natürliche Beziehung zu Gott zu haben, das wiederherzustellen, und es funktioniert nicht. Und diese Sehnsucht kann nur gestillt werden, wenn Gott in dein Leben kommt. Und wenn er dieses Loch ausfüllt. Und deshalb versuchen Menschen hier zurückzukommen. Das wissen wir ja, sie fangen an, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Oder ab und zu wenigstens. Nichts Falsches daran, nichts schlecht. Aber du kannst hier im Gottesdienst sitzen oder am Bildschirm und von Gott hören, aber nicht mit ihm in Kontakt sein. Das funktioniert nicht. Du kannst Geld spenden. Gutes tun in dieser Welt, tut viele super gut. Was passiert für das Ahrtal immer noch? Flutkatastrophe letztes Jahr, Ukraine, Hunger in der Welt, super gut. Aber es funktioniert nicht, diese innige Beziehung wie zu Gott wiederherzustellen. Du tust viel Gutes, gehe ich mal von aus, aber es kommt nicht in diese innige Beziehung. Du kannst mitarbeiten in der Gemeinde, du kannst hier vorne sein und singen von der Liebe Gottes und vom Vater im Himmel, aber in dir ist trotzdem ein Loch. Beziehung ist nicht da. Das, was du für Gott tust, ist gut, ist nicht schlecht, aber es stellt diese Beziehung nicht wieder her. Wir schaffen das nicht. Von uns aus ist es nicht möglich. Wir hoffen immer, dass Menschen und Gott das gut finden, und das ist auch gut. Das haben wir nicht zu negativ zu bewerten. Und Menschen versuchen nichts Böses zu tun, freundliche Menschen, anständig zu sein. Aber wir kommen nicht zurück ins Paradies. Von uns aus gibt es keinen Weg zurück. Und das heißt, wir sind getrennt von ihm, weil wir seine Autorität nicht akzeptieren wollten. Wir müssen ohne ihn leben und unsere Sehnsucht bleibt ungestillt. Ohne es zu wollen, zerstören wir uns selbst und andere, und am Ende müssen wir die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und der Tod ist damit dann die endgültige Zerstörung meines Lebens. Wenn ich davon ausgehe, dann kommt ja nichts mehr. Und jetzt kommt ein Leider. Wir haben ja angefangen, habe ich mit guter Nachricht, Evangelium. Wir haben eine gute Nachricht. Wir fangen oft an, die gute Nachricht mit diesem Punkt zu beschreiben. Mit der Trennung von Gott, mit dem, was Menschen falsch machen, mit dem, wie sie versuchen, zu Gott zu kommen, und es funktioniert nicht. Wir zählen moralische Verfehlungen auf, Lügen, Stehlen, vor allem auch, und das finden wir oft am schlimmsten, sexuelle Verfehlungen. Wir reden oft nicht von Geiz und von Habgier, nicht teilen wollen. Und es gehört auch dazu, dass Und was am schlimmsten ist, wir reden nicht davon, dass es so schwer fällt, manchmal zu vergeben, Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Und das findet Jesus wieder am schlimmsten. Dass wir nicht vergeben wollen, das ist der wichtige Unterschied, sondern dass Groll und Bitterkeit und Rachegedanken in uns sind. Und Und dass wir das Unrecht, das uns geschehen ist, tatsächlich auch geschehen ist, dass wir mit der gleichen Aggression innerlich zumindest zurückgeben wollen. Und ich sage bewusst, es geht um nicht vergeben wollen. Je schwerer die Verletzung ist, je schwerer das Unrecht ist, das Menschen mir zugefügt haben, desto schwerer ist es auch zu vergeben. Und ich kann sagen, und Gott nimmt das ernst, ich kann noch nicht vergeben. Bitte hilf mir. Aber ich will. Das ist ein extra Thema. Und wenn ich sage, ich will ja, dann weißt du schon, wie du zum Frieden kommen kannst. Das Evangelium beginnt aber nicht mit moralischen Verfehlungen. Das Evangelium beginnt mit der Sehnsucht Gottes nach uns. Hier, ich will, dass du in der Mitte meiner Liebe bist, meines Friedens, meiner Freude. Ich will, dass du es genießt zu leben, dass du dich als wertvoll erlebst. Und es beginnt damit, dass wir Gegenwart Gottes wieder erleben und erleben, dass er unseren Durst nach Leben löscht. Es beginnt damit, dass wir erleben wollen und auch erleben, dass Gott uns wirklich liebt und dass wir es nicht nur wissen. Es beginnt damit, dass ich einen Frieden erlebe, der höher ist als das, was ich mir vorstellen kann, was mein Verstand sich ausdenken kann. Ein Frieden, den wir in der Welt nicht vorfinden und den wir selbst niemals erschaffen können. Er möchte uns erleben lassen, dass unsere Gaben und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, unsere Ideen zum Zuge kommen und nicht verkümmern. Und er möchte uns sagen, du bist wertvoll. Und du bist wichtig für mich, für Gott. Und der neben dir und die neben dir auch. Und die, die am anderen Ende des Raums sitzen, auch. Und die, die im Dorf leben, auch. Und die, die in Deutschland leben, auch. Und die, die im Ausland sind, auch. Und die Menschen, die flüchten vor Krieg und Hunger, auch. Das ist die gute Nachricht. Und weil Gott das möchte, weil er Sehnsucht nach uns hat, baut er eine Brücke zu uns. In Jesus. Die Bibel und das, was wir Christentum nennen, was ich nicht gut finde, weil es dann wieder sich nach Religion anhört. Es geht aber nicht um Religion, sondern es geht um Beziehung zu Gott und Beziehung zu Jesus. Aber das Christentum ist die einzige Religion in der Welt, die sagt, Gott kommt zu dir, weil du nicht zu ihm kommen kannst. Der Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird, sagt, du kannst dich abmühen, wie du willst, kannst Opfer bringen, wie du willst, du kommst bei mir nicht an. Ich muss dir die Brücke bauen. Ich komme zu dir. Ich werde Mensch in Jesus. Ich schaue dir in die Augen. Ich beuge mich vor dir. Das kennen manche von uns, unter uns die Geschichte, dass Jesus in die Knie geht vor seinen Jüngern und ihnen die Füße wäscht. Das ist Gott. Und das ist gute Nachricht. Und Jesus kommt, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Er kommt zu uns, zu zeigen, wie cool das Leben in der Gegenwart Gottes sein kann, wenn es richtig gelebt wird. Und deshalb lautet seine gute Nachricht an uns, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Gottes Reich ist nahe, das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Das, was Gott ursprünglich für uns geplant hat, das, was wir zerstört haben, wird nun wieder aufgebaut. Und das durch Jesus. Das Evangelium ist, du kannst dabei sein. Du kannst dabei sein. Du kannst das erleben. Du brauchst nicht in der Trennung von Gott bleiben. Du brauchst nicht unter dem Gericht Gottes bleiben, nicht unter seinem Zorn. Du bist in eine vertraute Beziehung zu Gott hineingerufen. Du bist zu ihm eingeladen. Er breitet seine Hände aus und sagt, komm doch zu mir. ich will dich umarmen. Ich habe Gutes für dich. Also lauf doch zu ihm. Sag ja. Wo ist das Problem? Nimm diese gute Botschaft an. Und das ist deine Rettung. Und dabei geht es nicht darum, mal eben gerettet zu werden, so gerade nicht ertrunken, sondern Gott möchte dich wiederherstellen, dich in die Lage versetzen, das Leben zu genießen und zu gestalten. Und die, die schon mit Jesus unterwegs sind, die sind berufen, anderen zu helfen, wiederhergestellt zu werden, dieses Leben zu entdecken, sich an der Wiederherstellung anderer zu beteiligen. Das ist Gottes Reich. Das ist damit gemeint. Wir verkündigen das Reich Gottes. Das ist das Evangelium, das Jesus uns aufgetragen hat. Und wir kommen dahin, wenn wir umkehren. Das will ich demnächst in der nächsten Predigt noch deutlicher ausführen. Wir reden oft von Buße und haben eine Vorstellung von ganz zerknirscht sein und klein und bedrückt und so. Es geht um Umkehren hier rein, in diese Beziehung. Und es geht auch darum, wenn wir mal das schon mal als Entscheidung getroffen haben. Die Brücke zu Gott, wir sind immer wieder in dieser Versuchung, diese Richtung einzuschlagen, weg von Gott. Auch wenn wir schon lange mit ihm unterwegs sind. Wir brauchen immer wieder dieses Geschehen, ich kehre um. Dieses Geschehen wird im Neuen Testament in drei Bildern beschrieben, die deute ich jetzt nur an und die kommen dann das nächste Mal. Es gibt das Bild des verurteilten Verbrechers und Gott als Richter, der das Urteil spricht und dann seinen Sohn schickt und sagt, ich übernehme die Strafe für dich, du bist frei. Gnade, begnadigt werden. Es gibt ein weiteres Bild, das Bild des Fremden, der nicht dazugehört, der keine Rechte hat im Reich Gottes, der nicht zur Familie Gottes gehört und jetzt darfst du dazugehören. Und ein wichtiges Bild, gerade in unserer Zeit auch, es gibt so vieles, was uns Angst macht, was uns bedrückt. Mächte, die nach uns greifen, auch die Stimmen, die in uns sind und uns niederdrücken. Und es gibt jemand, der stärker ist als alles, was mich bedrückt. Jesus, der den Tod besiegt hat. Diese drei, das sind so drei Hinweisschilder auf diesen Weg, die kommen das nächste Mal. Und heute gilt, du bist eingeladen, Teil des Reiches Gottes zu sein. Du bist eingeladen, dort den liebenden Vater zu entdecken. Du bist eingeladen, zu erleben, dass er dich willkommen heißt und in seine Arme nimmt. Und sag einfach, hier bin ich. Ich komme zu dir. Ich will in diese vertraute Beziehung rein. Führe mich. Amen.